Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, ich weiß nicht, ob ich mich vorstellen muss. Ich sehe bekannte Gesichter von fern. Hallo Alex, Sonny. Ich habe eine kleine Geschichte für die Kinder, aber ich sehe so wenig. Levi und Janika. Okay, Annika ist auch noch Kind. Ich glaube, alle Kinder dürfen sitzen bleiben. Es ist eine schöne Geschichte, die so in der Bibel nicht vorkommt. Der Legende nach war König Salomo von Israel der weiseste Mann, der je gelebt hat. Doch seine große Macht, sein Reichtum und seine Weisheit machten ihn eines Tages übermütig. Einer jüdischen Erzählung zufolge sprach er zu Gott: Du kannst mir die Speisung aller Tiere anvertrauen, ich werde es ebenso gut besorgen wie du. Gott lächelte und sagte: Versuch's mal mit den Wassertieren. Und Salomo belud 100.000 Kamele und 100.000 Maulesel mit Korn und führte sie an das Ufer des Meeres. Und hier rief er mit lauter Stimme: Kommt herbei, ihr Fische und Meeresbewohner, der König Salomo will euch speisen. Da schwammen alle Tiere, die im Wasser lebten, heran, sperrten ihre Mäuler auf, und Salomo ließ einen Sack Futter nach dem anderen ausleeren und sie sollten die Körner fressen. Auf einmal streckte ein Walfisch sein Haupt, einem mächtigen Berge gleich, aus dem Wasser, öffnete seinen Rachen und alles, was Salomo noch an Vorräten bei sich hatte, kam in das Maul dieses einen Seeungeheuers, sodass auch nicht ein Körnchen übrig blieb. Als die vielen tausend Lasten erschöpft waren, sagte der Walfisch: Salomo, hast du kein Futter mehr für mich? Noch niemals habe ich einen solchen Hunger leiden müssen wie heute. Nachdem der Walfisch nach menschlichem Ermessen unersättlich wurde, sprach Salomo beschämt: Nun erkenne ich, dass ich ohnmächtig bin und es Gott nicht nachmachen kann. Ich wollte alle Tiere der Welt ernähren und kriege nicht einen einzigen Walfisch satt. Soweit diese jüdische sagenhafte Erzählung, die sich in der Bibel in dieser Weise ja nicht finden lässt. Hinzu kommt, wir neigen dazu, unserer globalen Risikogesellschaft mit Internetanschluss erheblich mehr zuzutrauen als dem legendenumwobenen Philosophenkönig Salomo. Und ich denke, diese Gesellschaft gleicht immer mehr jenem sagenumwobenen Seeungeheuer, unersättlich wie es ist, das der politische Philosoph Thomas Hobbes seinerzeit, also das sind schon 370 Jahre her, nicht von ungefähr den Namen Leviathan gegeben hat. Der Mitbegrüner der Grünen und der ÖDP, Herbert Gruhl, damals noch ein CDU-Mitglied, war auch ein Philosoph und fragte vor circa 45 Jahren bereits: Wird die Vernunft die Menschen abhalten können, ihre eigenen Lebensgrundlage völlig zu zerstören? Da besteht doch wohl wenig Hoffnung, denn was die Menschen heute vernichten, ist zum größten Teil ja nicht ihre eigene Lebensgrundlage, sondern die ihrer Kinder und Enkel. Diese aber können ihre Welt noch nicht verteidigen. Nur eine Generation zuvor sahen insbesondere die Sozialisten ihre Zukunftsaussichten noch ganz anders, haben zur Geburt eines ungenannten Kindes den folgenden Text ersonnen. Vom Himmel hoch kommt keiner her, der Menschenkinder segnet, der Mensch ist selbst, der das vollbringt und Wasser auf sie regnet. Die Erde wird ein Paradies, das lässt sich nicht mehr wenden, und bauen wir das Fundament, ihr Kleinen dürft's vollenden. Heute im 21. Jahrhundert klingt dieser Fortschrittsoptimismus, aus dem 19. Jahrhundert geerbt, irgendwie zynisch. Am 5. Mai diesen Jahres erinnerte Lothar Reiche im Andachtskalender dieses Gedicht zur sozialistischen Namensgebung. Oder man nannte es auch Namensweihe, Taufe, naja, das wollte man ersetzen, auf einem Kalenderblatt. Und zwei Tage zuvor, am 3. Mai, hatte die BRD, gemessen am Klimaabkommen von Paris, bereits ihren Jahresverbrauch an fossilen Energien, das heißt ihr eigentliches CO2-Ziel, schon erreicht. Wir im Zentrum Europas gelten als besonders hungrig, denn zwei Drittel des Jahres liegen noch vor uns. Vor einem Monat, am 26. Mai, fand die Wahl zum Europaparlament statt. Die Grünen erzielten 20,5%, die CDU 28,9%. Aber europaweit liegen die Grünen an vierter Stelle mit 9,32, nur an vierter Stelle. Dazwischen noch die Sozialdemokraten und Liberalen. Ist die Welt noch zu retten? Der Sündenfall ist, wie wir wissen, wir sprachen heute Morgen auch darüber, uralt. Viele Generationen verstanden ihn mit Augustinus vor allem als ein schuldhaftes Phänomen, mit biologischen Implikationen. Man meinte dem Problem des Bösen durch sexuelle Abstinenz und wenn das mal nicht geklappt hat, durch die Kindertaufe zu Leibe zu rücken. Ein Fehler, wie wir heute wissen. Die Menschheit wächst, denn die Umweltkrise, und das ist das tiefere Problem, ist ein kulturelles ererbtes Phänomen. Dysfunktionale, schädliche Verhaltensmuster werden ja nicht durch Gene vererbt, sondern in erster Linie kulturell. Augustinus und Kant hatten jedoch in einem wesentlichen Punkt recht. Gier, Begehren oder wie man lateinisch sagt, Konkupiszenz, sind eng mit unserer Antriebsstruktur verbunden, die leicht in eine Sucht nach dem abwesenden Gut kippen kann. Dann sind wir bereit, alle vernünftigen Regeln in den Wind zu schlagen, um uns nur in den Besitz des Begehrten zu bringen. Dann sind wir bereit, für uns eine Ausnahme zu machen, um an den begehrten Stoff zu kommen. Dann sind wir womöglich sogar bereit, dafür über Leichen zu gehen. Suchtkriminalität als Symbol des Bösen. Heute Morgen ging es schon um die Sonne. Man könnte da jetzt eine ganze Predigt draus machen. Die Sonne als Symbol der Gerechtigkeit Gottes, die Sonne als der heiße Stern, der auf uns gnadenlos glüht. Nordafrika war die Kornkammer des Römischen Reichs und Spanien über und über bewaldet, sodass Hannibal seinen Weg mit seinen Elefanten durch dichten Wald bahnen musste. Heute beziehen wir unser Gemüse aus der teilweise immer noch atomar verstrahlten Gegend um Almeria. Im Süden Spaniens, in Andalusien, werden bei 3000 Sonnenstunden pro Jahr und einer mittleren Temperatur von 19 Grad in künstlich riesigen Gewächshäusern allerlei angebaut, um bei uns günstige Angebote in Supermärkten vorzuhalten. Ringsum lauert in Spanien aber eine Steinwüste. Von den Arbeitsbedingungen beim Migranten ganz zu schweigen. Unser größter Hunger ist jedoch der nach Energie. Wenn es nach den Grünen geht, sollten Steinkohle und Erdöl rasch durch Wind- und Sonnenenergie abgelöst werden. Seit Greta Thunberg, eine 16-jährige Schwedin, eine Sonderschülerin, die sich am 20. August, also bald vor einem Jahr, an einem Freitag zum Schulstreik vor das Parlament in Stockholm setzte, streiken immer mehr junge Leute, weil sie erkennen, dass sie in eine energieintensive Welt geboren worden sind, die ihre Zukunft radikal in Frage stellt. Werden wir je wieder ein normales, also nicht süchtiges Leben führen können? Wir sind süchtig nach Energie. Greta hat in Davos mit dem Satz, ich möchte, dass ihr in Panik geratet und die tägliche Angst spürt, die ich erlebe, auf sich aufmerksam gemacht. Die kurzgeschorene Therese K., eine 19-jährige Klimaaktivistin aus Dortmund, die auch bei Friday for Futures mitmacht, saß am 31. März in einem ARD-Studio bei Anne Will und machte Druck auf die Politiker. Sie sollen jetzt handeln und den Kohleausstieg nicht erst in 2038 vollenden. Greta und Therese folgen beide einer existenziellen Logik. Wir machen unsere Schulaufgaben am Freitag erst wieder, wenn ihr eure Hausaufgaben, eure politischen Hausaufgaben macht, ihr Älteren in der Regierung. Und die Politiker beschwören die Jugendlichen, ihnen bei der großen Aufgabe zu helfen, indem sie die richtigen Studienfächer wählen und so die Industriegesellschaft nochmal retten. Hat unsere Klage um die Umweltsünden im Großen und Ganzen wirklich keine andere Adresse als die von demokratischen Institutionen, die uns repräsentieren und die wiederum den Appell wieder zurückgeben an den Wähler oder an den Konsumenten, der mit seiner individuellen Entscheidung die Sache dann löst? Können wir eine mittlerweile extrem arbeitsteilige, überproduktive, globalisierte Industrie auf diese Weise doch noch einhegen? Harald Lesch hat in derselben Sendung auch so etwas wie einen Energiesabbat vorgeschlagen. Ich war erstaunt. Und dabei zitierte er implizit, und die Leute, die da saßen, wussten das nicht, er hat es auch nicht gesagt, Blaise Pascal. Blaise Pascal hat das Grundproblem der Menschen folgendermaßen formuliert. Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Zum Erstaunen der Anwesenden sagte er, er würde einmal in der Woche oder immer mal wieder einfach auf dem Sofa sitzen und nichts tun. Das würde dem Klima auch schon nützen. Lesch ist dafür belächelt worden, genauso wie Blaise Pascal, der das Elend der Menschen in seinen Gedanken über die Religion auf diesen einen Punkt zu bringen versuchte. Ich möchte jetzt darauf eingehen, was die Bibel zu dieser Diskussion um die Klima- bzw. Umweltkrise beizutragen hat und drei Zusammenhänge ansprechen, die mit dem Sabbat zu tun haben, der uns Ruhe und Zuversicht gibt. Da ist zunächst mal die Begründung des Sabbatgebots im Dekalog selbst. Sie lautet, in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ihr wisst, Kapitel 20, Vers 11, im zweiten Buch Mose, Exodus. Wir werden hier daran erinnert, dass Gott der Schöpfer der Erd- und Meerestiere ist. Auch wenn der Mensch bereits 75% des Lebensraums der Landtiere und 66% der Meerestiere so verändert hat, dass die Experten davon sprechen, dass von geschätzt 8 Millionen Arten etwa 1 Million vom Aussterben bedroht ist. Das ist die, man sagt auch, 6. Aussterbenswelle, die wir selber herbeigeführt haben. Daher gedenken wir trotzdem heute an den Gott, der den Sabbat vor der Schöpfung eingesetzt hat, mit der Schöpfung bekannt gemacht hat. Wir feiern ihn als den, der den ursprünglichen Reichtum gegeben hat. Selbst im Moment, da wir sehen, dass das alles gefährdet ist. Was viele jedoch nicht wissen, in den Rechtsordnungen zur Erläuterung der Gesetzgebung am Sinai ist auch von der engen Verbindung zwischen sozialer und ökologischer Ethik bereits die Rede. Ein Beispiel finden wir in 2. Mose Kapitel 23, die Verse 10 bis 12. 2. Mose 23. 23, die Verse 10 bis 12. 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln. Aber im 7. Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen. Und was übrig bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg und deinem Ölbaum. Wir erinnern uns an König Ahab. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tage sollst du feiern, auf dass dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavin, Sohn und der Fremdling sich erquicken. Soweit der erste Aspekt. Der zweite, wir als Siebenten-Tags-Adventisten wissen, dass Jesus Christus in seiner Eigenschaft als der von Daniel prophezeite Menschensohn auch der Herr des Sabbats ist. Ihr könnt das nachlesen in Markus 2, 28. Aber wenn Jesus im Neuen Testament von sich als dem Menschensohn sprach, dann immer, wenn er auf seine endzeitliche Funktion als Richter der Welt hinweisen wollte. Und das war das Paradox des Neuen Testaments. Er nannte sich Menschensohn, aber er hat Zeit gegeben. Er war noch nicht der Richter. Aber in Daniel 7 heißt es, ich sah, Kapitel 7, Verse 13 und 14 sind zentral wichtig. Dort heißt es, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde Macht gegeben, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollen. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Man kann sich leicht denken, warum die Juden im Kampf gegen das Römische Reich dachten, uns kann niemand besiegen. Aber vor und nach dieser Vision im Himmel, und das ist die messianische Gestalt, die Jesus dann mit dem leidenden Gottesknecht in Jesaja eng zusammengebracht hat, nach dieser Vision der Bevollmächtigung ist im selben Kapitel vom Gericht die Rede. Und der Name Daniel steht dafür. Er bedeutet, Gott ist Richter. Und dieses Motiv zieht sich noch durch den Gerichtsprozess, aufgrund dessen Jesu Kreuzigung besiegelt wurde. Wenn wir in Matthäus Kapitel 26 lesen, in den Versen 63 bis 65, wird das offenbar. Der hohe Priester sprach zu ihm, gemeint ist Jesus, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus sprach zu ihm, du sagst es, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weitere Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Jesus unterwarf sich diesem Gerichtsprozess, obwohl die Prozessführung heute auf sogenannten Fake News beruhte. Aber hier endet die Geschichte nicht. Und jetzt kommen wir zum dritten Aspekt des Sabbats. Die Offenbarung Jesu Christi an Johannes macht den Ausgang der Geschichte im Umriss bekannt. Siebenten-Tags-Adventisten haben frühzeitig, vor etwa 170 Jahren, erkannt, dass eine wichtige Botschaft für die Menschheit in Offenbarung 7 in den Versen 1 bis 3 steckt. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, schaut sich euch den Text an. Kapitel 7 in der Offenbarung in den Versen 1 bis 3. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ihr hört schon wieder das Siegel Gottes aus Exodus 20, aus dem Dekalog. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Dieser Engel sprach, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Die junge Adventgemeinde rang früh mit einem angemessenen Verständnis, ohne unseren heutigen Horizont zu besitzen. Joseph Bates identifizierte das Siegel Gottes oder das Siegel des lebendigen Gottes bereits 1847 mit dem Sabbat. Für die SDA war der 55-jährige ehemalige Schiffskapitän damals der theologische Vordenker. Seine Schlussfolgerungen wurden von dem noch sehr jungen Ehepaar James White, der war 27, und Ellen White, sie war 21, in kritischer Weise unterstützt, durch Ermahnung und durch Ermutigung. Man stelle sich das vor, die Väter zu den Kindern, die Kinder zu den Vätern, sollen am Ende bekehrt werden. Und nicht zuletzt eine himmlische Vision, die Bates auf sich direkt bezog. Er hörte Ellen White 1848 auf einer Sabbatkonferenz in Dorchester bei Boston in Massachusetts in einer auch durch andere Anwesenden bezeugten Vision den Satz äußern, ja, veröffentliche die Dinge, die du gesehen und gehört hast, und der Segen Gottes wird auf dem Fuße folgen. Schau hin, dieser Aufgang ist kraftvoll und erstrahlt heller und heller. Diese Wahrheit ist das Siegel. Und dies ist auch der Grund, warum sie zuletzt gegeben wurde. Man stelle sich vor, Gott gibt Ellen White eine Vision und Bates steht daneben und er hat das Sabbat-Traktat geschrieben, das beide, Ellen und James White, erst in die Adventgemeinde brachten. Und nicht auf ersten Anhieb, sondern James White und Ellen White hören Joseph Bates in einer Bibelstunde und sagen, wir sind nicht überzeugt. Und danach lesen sie seinen Traktat, überprüfen die Texte an der Bibel und sagen, ja, er hat recht. Bates schrieb zwischen 1846 und 1849 drei Bücher über den Sabbat. Erst das dritte trug den ausdrücklichen Titel Das Siegel des lebendigen Gottes. Aber bereits in seinen beiden anderen Verteidigungsschriften der ursprünglichen Form der Gebote Gottes reihte er den Sabbat als ewiges Zeichen von Anfang in die Geschichte der Adventbewegung ein. Ein religionsgeschichtlicher Experte für alttestamentliche Bundestheologie hat die Beobachtung von Bates nach 100 Jahren ganz unabhängig von seinem Werk bestätigt. Die bestimmte und wiederkehrende Formulierung, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und alles, was darinnen ist, taucht nicht zufällig mitten im Dekalog auf. Dieses Siegel unterscheidet den lebendigen Gott von allen anderen Göttern, die am Ende bloß sogenannte, selbsternannte Götzen sind. Sogenannte Götter, selbsternannte Götzen. Und bei Jeremia findet man in Kapitel 10, Vers 3 ganz deutlich, dass das die Wahrheit ist, die am Ende der Zeit für das Volk Israel war, das Ende der Zeit damals kurz vor der Wegführung nach Babylon. Da heißt es, Kapitel 10, Vers 3, denn ihre Götter sind alle nichts. Man fällt im Wald einen Baum und der Bildhauer macht daraus mit dem Schnitzmesser ein Werk von Menschenhänden. Also erwähnt diese Formulierung des Siegels mitten im Sabbatgebot drei Elemente, die gleich einem amtlichen Siegel ausdrücken, was bei Vasallenverträgen, und so muss man das, die zehn Gebote auch verstehen, als ein Vertrag mit einem Vasall, mit einem Botschafter, mit einem Vertreter, damals üblich war. Der Name, der Titel und der Herrschaftsbereich, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und alles, was darin ist, beschreibt das sehr gut. Man kann diese Merkmale daher als Kennzeichen für den Gott der Schöpfung verstehen, aber auch das biblische Sabbatgebot stellvertretend für den gesamten Zusammenhang, in dem der Schöpfergott wirkt. Daher lautet 2. Mose 31, Vers 13, sage den Israeliten, haltet meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Professor Klein geht so weit zu sagen, Gott habe der gesamten Weltgeschichte den Stempel des Sabbats aufgeprägt als Zeichen für sein Eigentum und seine Autorität. Das macht auch wirklich Sinn, wenn man den subtilen Gebrauch der Metaphern Erde und Meer in der Offenbarung weiter nachgeht. Anspielungen darauf tauchen genau 7-mal im Text auf. Im Kapitel 5, im Kapitel 7, im Kapitel 10, im Kapitel 12, 14, 20 und 21. Und das sind 7 Erwähnungen, wo immer wieder vom Siegel Gottes in der Offenbarung die Rede ist, in Anspielung. Gott gehört diese Welt. Er kann machen mit ihr, was er will, aber er will, dass seine Knechte versiegelt werden. Diese Erwähnung des Siegels kommt immer dann, wenn das Gericht bzw. der Erlösungsplan für sein Volk weiter konkretisiert wird. Der von Lesch erwähnte Energiesabbat verkleinert diese Dimension des biblischen Sabbats auf eine selbst auferlegte Übung von Enthaltsamkeit. Machen wir doch ein Sabbatical. Machen wir doch mal eine Stunde nichts. Dann würden wir der Schöpfung auch schon helfen. Und so wahr er spricht, das ist nicht das Ende der Geschichte. Denn es war von Gott so nicht gemeint. Der Sabbat ist, mit Abraham Heschel zu sprechen, vielmehr ein Heiligtum in der Zeit, das uns wöchentlich neu auf ihn, auf Gott und seine Schöpfung ausrichten soll. Und so hilft uns der Sabbat, dass wir uns angesichts unserer kollektiven Selbstzerstörung, und auf dem Trip sind wir jetzt darauf einstellen, was Gott mit uns bzw. der Welt noch vor sich hat. Abraham Heschel schrieb: Der Sabbat ist der Tag, an dem wir die Kunst lernen, unsere Zivilisation zu überragen. Loslassen, aber auch innerlich auf Gott ausgerichtet, drüber wegzuschauen, was wir gemacht haben, auch was wir falsch gemacht haben. Bleibt uns nur noch zu fragen, was wir von Greta Thunberg und der Bewegung Fridays for Future lernen können. Ich meine jetzt nicht den Tag, an dem sie streiken. Ich meine auch nicht, wie sie die demokratischen Institutionen beeinflussen wollen, sondern woher diese Entschlossenheit? Ich erkenne in dieser Haltung ein proto-apokalyptisches Bewusstsein. Das Faszinierende ist an diesem Bewusstseinswandel, dass er öffentlich und kollektiv stattfindet und wir Adventgemeinde auch so gewissermaßen Zuschauer sind, wie junge Leute sagen: So, wir legen die Hände nicht in den Schoß. Wir machen das so lange, bis ihr eure Hausaufgaben macht. Die Schwedin will mit dem Ende ihrer Schulpflicht, das ist jetzt gekommen, auch ein Jahr nicht mehr zur Schule gehen, erstmal auf die beiden Klimakonferenzen in New York und in Südamerika gehen, Chile, und sich danach direkt ins Gymnasium einschreiben. Das geht in Schweden offenbar. Die Schulpflicht endet mit 16 und sie ist zwar Sonderschülerin, aber sie will das Abitur. Die 16-jährige Galionsfigur der Fridays for Future ist für manche die Jeanne d'Arc der Umweltbewegung. Sie schaut immer ernst und konzentriert und spricht auch bei komplizierten Zusammenhängen eine einfache, klare Sprache. Die einen sehen in ihr eine warnende Einzelkämpferin mit der Fähigkeit zum Straight Talk, und die anderen sagen, ihre Antworten seien zwar messerscharf, aber die klingen irgendwie wie auswendig gelernt. Das liegt natürlich auch an der Form des Autismus, unter dem sie leidet, dem Asperger-Syndrom. Sie kämpft offensichtlich mit der öffentlichen Aufmerksamkeit, wenn sie interviewt wird, sieht man das, nimmt aber nach eigenen Angaben das als kleinen Preis in Kauf. Was für ein Unterschied zu all den Jugendlichen, die Selfies machen und in die Öffentlichkeit drängen. Dieses Mädchen drängt nicht in die Öffentlichkeit, aber sie steht da. Sie redet nur das Nötigste und ist deshalb auch nicht nervös, wenn sie auf großen Bühnen steht. Und das, obwohl sie, wie die Mutter berichtet, zeitweise verstummte, das heißt, sie kommunizierte strikt nur mit ihren Eltern und ihrer Schwester und nicht mit der Außenwelt. Also wenn Ärzte mit ihr sprechen wollten, mussten die das über die Familienmitglieder machen. Eine Doku über Plastik im Meer soll sie so tief bewegt haben, dass es eine Art innerer Krise auslöst. Und heute kämpft sie dafür, dass fossile Energieträger in der Erde bleiben, und zwar überall. Man lebt entweder nachhaltig oder nicht. Da gibt es keinen Mittelweg. Das ist auch Asperger, ist schwarz-weiß. So oder so. Es gibt Leute, die meinen, okay, dann fliege ich nur alle 2 Jahre und dann habe ich mein Energiekonto. Und sie sagt, no, das hat überhaupt keinen Sinn. Eure Ökobilanz bleibt negativ. Greta fährt Zug, trägt gebrauchte Klamotten und will keine Weihnachtsgeschenke mehr akzeptieren. Aber sie möchte auch niemanden zwingen, ihren Lebensstil zu übernehmen. Sie möchte nur einen Anstoß geben, dass sich die Leute informieren und im Licht der Fakten selbst entscheiden, welchen Beitrag sie zu einer besseren Ökobilanz von persönlich und für den Planeten leisten können. Sie sagt von sich, ich bin eine Realistin und sehe die Fakten. Wenn sie wüsste, was zu tun sei, dann tue sie es einfach ohne Zweifel, ohne Hintergedanken, mit Leidenschaft, ohne Plan B. Sie wisse, wie verfahren die Situation sei. Durch eine Reihe von Gesprächen mit unzähligen Wissenschaftlern, sie liest eine Menge Berichte und Artikel. Wenn sie jetzt nichts tun würde, sagt sie, würde sie das später bereuen. Greta investiert viel Zeit, um auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam zu machen. Aber ihre Radikalität erschreckt, denn sie äußert Sätze wie, ich möchte, dass ihr in Panik geratet und täglich die Angst spürt, die ich erlebe. Für die einen war das ein Protokollsatz. Sie sagt nur, wie es ihr geht. Für andere ist das ein Satz wie aus einem Horrorfilm oder aus einem Brief eines mörderischen Erpressers, der sagt, und die Waffe, diesmal die psychische, auf dich richtet. Sie hat Gründe. Es besteht eine Unsicherheit über die Zukunft. Bald ist der Zenit überschritten. Für einen Verhaltenswechsel haben wir nicht mehr viel Zeit, müssen aber aus einer Komfortzone und die meisten sind sich der Lage gar nicht bewusst. Das Asperger-Syndrom, räumt sie ein, hat einen großen Einfluss darauf, wie sie auftritt. Ohne diese Diagnose wäre sie wie jede andere, wäre nicht darauf gekommen, dass mit uns irgendwas nicht stimmt. Sie denke anders, gehe anders vor und begreife anders als die Leute, die zwar von der Bedeutung des Klimawandels überzeugt seien, aber so weitermachen, als sei nichts. Sie verstehe nicht, wie eine solche Doppelmoral funktioniere. Wenn sie von etwas überzeugt sei, dann investiere sie 100% ihrer Energie dafür und teile sich nicht und setze zugleich auf das eine und auf das Gegenteil. Wir nennen das Erwachsen. Sie wurde in dem Interview von Anne Will auch darauf angesprochen, dass nach Aussage ihrer Eltern sie fröhlicher geworden sei, seit Fridays for Future Erfolg hat. Und sie sagt, ja, sie habe das Gefühl, sie könne etwas bewegen. Wörtlich sagt sie, ich denke, dass ich einen Sinn gefunden habe und das fehlt uns. Es geht uns nur um oberflächliche Sachen. Wir brauchen etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Erst dachte ich, ich sei allein. Aber jetzt treffe ich eine Menge von Gesinnungsgenossen und ich fühle mich widerlegt. Das ist nur ein persönlicher Eindruck aus dem Interview. Ich habe mir das Ganze bei ZDF angeguckt. Ist sie wirklich extrem selbstbezogen? Ist sie in sich gekehrt durch fantastisch traumhaftes, affektiv impulsives Denken? So hat Bleuel den Autismus definiert, als er ihn 1911 eingeführt hat in die medizinische Wissenschaft. Oder ein Fachlexikon spricht von Psychopathin mit übersteigertem Intellektualismus und mangelnder Emotionalität. Ja, wenn man die da sitzen sieht, denkt man, die weicht der Kamera aus und sie hat wohl wirklich Schwierigkeiten, sich in die Emotionen anderer einzufinden. Im Übrigen, diese Trennung zwischen Emotion und Intellekt ist typisch für unsere Vorstandsetagen von DAX-Konzernen. Oder liegt hier gerade eine massive emotionale Frustration aus der Kindheit vor? Ich denke, nein. Wenn man die Szenen aus dem Herzen, also dem Bericht ihrer Mutter, Glauben schenkt, Malena Ernmann, dann hat die ganze Familie mit den Einschränkungen psychischer Art der Mädchen auch der Mutter zu kämpfen. Die beiden Schwestern reagieren ungewöhnlich. Sie leiden wie die Mutter unter ADHS, also dem Aufmerksamkeitsmangelsyndrom, eine Hyperaktivitätsstörung auch genannt. Der tagesbuchartige Bericht der Mutter liest sich wie ein atemloses, aber wohlkalkuliertes Roadmovie. Also als ob die Kokain genommen hat und alles auf dem Schirm hat und zack, zack, zack niederschreibt. Man ist hin und her gerissen, in Greta das stärkste oder das schwächste Familienmitglied zu sehen. Alle derer von Thunberg oder Ernmann erscheinen schwach und stark zugleich. Es ist die Geschichte einer Künstlerfamilie, die in einem Milieu prekär, muss man sagen, in einem prekären Künstlermilieu Engagements übernimmt, die alle Kräfte bis zum Ende ihrer Kraft und darüber hinaus einfordert. Inklusive Rollenwechsel, also der Mann macht den Haushalt und die Frau geht auf Opernbühnen. Die Mutter ist Opernsängerin und war auch beim ESC in Moskau. Also European Song Contest. Der Vater als Hausmann hinter der Bühne kümmert sich um die beiden Töchter. Die berufliche Rastlosigkeit überträgt sich dann auch aufs Private, bis die Töchter in der frühen Pubertät in den Streik treten. Greta in den Essensstreik und Beata in den Willensstreik. Da ging nichts mehr. Und die Eltern sitzen vor den Töchtern, 3 Jahre Abstand, zweimal hintereinander und müssen kapitulieren. Greta gleicht einem Jungen und Beata eher einer Lilifee, die bald zur militanten Emanze mutieren könnte, immer mit dem Little Mix, ich weiß nicht, ob ihr Little Mix kennt, so eine Vierer-Frauengruppe aus Britannien. Hip-Hop, viel Bass, PS mit Sex-Appeal. Und das ist eine echte Ansage für die Männer dieser Generation. Wohin geht die Reise? Für die Mutter geht die Reise, oder schauen wir mal, der Feminismus steht vor der Tür und stampft zornig mit den Füßen und will hereinkommen. Die Tür ist verschlossen, aber nur wer eintritt, kommt auch weiter. Ein Stück weiter befinden sich die anderen Bewegungen, der Humanismus, die Rassismusgegner, die Tierrechtsbewegung, die Flüchtlingshelfer, diejenigen, die den Kampf gegen psychische Krankheiten oder finanzielle Unterschiede in der Gesellschaft aufgenommen haben und weitere. Sie stehen alle vor ihrer eigenen Tür und möchten eintreten. Die Klimabewegung hat den Schlüssel, der in alle Türen passt. Aber niemand will von ihr Hilfe annehmen. Jede Bewegung ist entweder zu stolz oder kann die Lösung nicht erkennen, weil sie zu dicht vor ihr liegt. Oder sie will nicht auf ihre Privilegien verzichten, wie die Klimafrage es erfordert. Ich weiß nicht, wer hier spricht. Die Mutter, die Töchter, der Mann, Greta, der Familienrat. Ich kann verstehen, dass Einordnung Not tut in diesen Zeiten und es ist offensichtlich der Versuch, Ordnung zu schaffen. Aber existiert wirklich ein Schlüssel für alles? Die Eltern werden in den Medien angegriffen. Aber Greta selber greift ihre Eltern an in den Medien und macht deutlich, wie radikal die Konsequenzen sind. Man merkt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die Radikalität der Mutter ist bei der Tochter wieder da. Man hat nicht das Gefühl, dass Greta ein Opfer ihrer familiären Verhältnisse ist, oder doch? Lassen wir das hingestellt und fragen nochmal, was sagt Gott? Wie verhält er sich zu uns? Als unser Schöpfer und Erlöser hat er eines nach der Sintflut zugesagt, und wir hatten es heute schon im Lied: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das klingt allerdings beruhigend, aber ist auch verwirrend zugleich. Die Erde hat ein Ende, aber die Verhältnisse bis dahin bleiben einigermaßen stabil und berechenbar. Wenn man die Warnungsbotschaften der Wissenschaftler zum Klimawandel damit in Beziehung setzt, die schon alle möglichen Szenarien des Temperaturanstiegs zwischen 1 bis 3 Grad durchgerechnet, dann würde das bedeuten, dass die von Gott angekündigte Wiederkunft Jesu noch vor der endgültigen Selbstzerstörung eintreten müsste. Und dazu passt der Dank der 24 Ältesten, der mit dem Blasen der 7. Posaune einsetzt und von Johannes mit einer ultimativen Warnung in Offenbarung 11, Vers 18 verbunden wird. Denn Gott wird durch seine Wiederkunft jene vernichten, die die Erde vernichten. Die Ältesten danken Gott mit den Worten: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du deine Macht an dich genommen und die Herrschaft ergriffen hast. Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen, und zu vernichten die, die die Erde vernichten. Seht ihr den Spannungszusammenhang zwischen Offenbarung 7 und 11? Und der Rest der Offenbarung spricht über alles das, was danach kommt, in einer, wie Beethoven eine Symphonie beendet, unheimlich großen Intensität. Diese Ansage ist mindestens so alt wie das Buch Jesaja, wo es im Kapitel 24 in den Versen 5 und 6 heißt: Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, das Gebot missachtet und den ewigen Bund gebrochen. Darum frisst der Fluch die Erde, und verschuldet haben es die darauf wohnen. Gott hat schon mit Mose im 5. Buch Segen und Fluch angekündigt. Wahrscheinlich schon auf dem Sinai. Bei Jesajas Weherufen über die Sünde der Großen sollten wir aber eines nicht vergessen: Als Konsumenten und Wähler sind wir bis zur ersehnten Wiederkunft Teil des Problems und nicht der Lösung. Mit jedem Handy können wir mehrere Computer in der Welt zum Arbeiten bringen, und die sind verdammt energiehungrig. Diese ganzen Maschinen, die in irgendwelchen Bergen auf der Nordhalbkugel mit natürlicher Kühlung stehen, damit wir eine zweite Welt neben der wirklichen Welt aufbauen, sind energiehungrig wie kein Wal. Deshalb ruft Jesaja seinem scheinbar frommen, in Wirklichkeit aber heuchelnden Leser zu, gleich im Kapitel 4, auf: Weh denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen und sprechen: Er lasse eilends und bald kommen sein Werk, dass wir es sehen. Es nahe und treffe ein der Ratschluss des Herrn, Heiligen Israels, dass wir ihn kennenlernen. Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Natürlich sollten wir nicht vor der Zeit Gericht sitzen über Trump. Man denkt sofort an Trump. Von Greta Thunberg, nein, von den Kindern der Fridays for Future Bewegung insgesamt kann man lernen, besonders wir Adventisten auch, im Zeitalter der Fake News die Wahrheit zu sagen und erste Schritte zu wagen, den notwendigen Entscheidungen nicht aus dem Weg zu gehen. Die Kinder dieser Bewegung können vielleicht die Komplexität des kulturellen Erbes nicht ganz ermessen, wer kann das schon? Aber die Schizophrenie der heutigen Welt auszuhalten, die direkt vor unserer Nase ist, braucht einen fortwährenden Kampf. George Orwell hat 3 Jahre vor dem Erscheinen seines Romans 1984 einmal bemerkt, und es ist das letzte Zitat: Wir sind alle dazu in der Lage, Dinge anzunehmen, von denen wir wissen, dass sie falsch sind, und dann, wenn wir überführt werden, die Fakten zu verdrehen und frech zu behaupten, dass wir eigentlich im Recht gewesen seien. Rein intellektuell kann man diesen Vorgang unendlich fortsetzen. Die einzige Kontrollinstanz dafür ist, dass falsche Annahmen früher oder später auf eine robuste Realität treffen. Und das geschieht meist auf dem Schlachtfeld. Lasst uns beten. Ja, Herr, du machst es lang. Nicht jeder kann Tagebuch führen und die Tagebuch anderer lesen, die geführt worden sind, und schauen, wie lang schon gewarnt wird. Lesch sagt, seit 1975 ist das alles klar. Und doch sind wir harthörig und doch gehen wir der Sache oft aus dem Weg und doch haben wir auch Angst, vor den anderen Menschen zu bekennen, dass du die einzige Rettung bist. Hilf uns. Hilf uns selber darauf zu vertrauen und anderen davon mitzuteilen. Komm, du hast gesagt, du verzögerst, weil noch nicht alle versiegelt sind. Gib uns den Mut, anderen davon zu erzählen, was du gemeint hast, und selber zu verstehen, woher wir kommen, als Gemeinde. Du hast uns geboren im Geist und in der Wahrheit. Hab Dank dafür. Und für den Mut, den du immer wieder schenkst. Im Namen Jesu. Amen.